Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Die Pirates nehmen endlich Geld in die Hand. Die Angels und die Braves haben sich nicht ganz so lieb. William Contreras will dann auch nicht mehr zurückhalten. Und insgesamt sind nach zwei Wochen schon eine ganze Menge an Chaos und ja durchaus wilden Zeiten ausgebrochen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Hallo Axel.
Hallo.
Axel, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir die Saison eigentlich beenden wollten. Jetzt haben die Red Sox zwei Siege hintereinander geholt. World Series or bust?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen gestern Shutout gegen die Brewers. Ich muss schon sagen, das war eine unterwältigende Startphase der Boston Red Sox. Es gab schon ein paar Spiele, wo ich gedacht habe, boah, sind da alle wirklich hundertprozentig mit dem Kopf auf dem Platz? Es gab ein paar Fehler, es gab wilde Würfe, es gab wilde At-Bats. Und wir haben ja dann auch, also das ist ja, unsere WhatsApp-Gruppe ist ja auch eine kleine Therapiegruppe, ne? Das muss man ja so sagen. Wir haben ja dann schon irgendwann hin und her geschrieben, boah, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Das hat sich jetzt durch die letzten beiden Siege ein bisschen geändert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ziemlich enttäuscht von dem Start der Red Sox. Nicht nur, was die Ergebnisse angeht, sondern auch, was auf dem Feld passiert ist, weil es für mich tatsächlich ein bisschen so aussieht, als wären da doch nicht alle aus dem Springtraining zurück. Und ja, es gab ja auch die ersten Chants in Fenway Park, Sell the Team. Was für den 8. April recht früh ist. Und der Schnitt von Nessen auf John Henry war dann auch, der war wenig schmeichelhaft, dass sie dann sofort bei diesem Chant auf John Henry umgeschnitten haben, der ein wenig zerknirscht das zur Kenntnis genommen hat. Aber mein Gott, das ist Fenway Park. Das ist nochmal was anderes.
Ja, und ich glaube ja auch, dass es kaum mental instabilere Fanbases gibt als die vom Baseball. Also 162 Spiele und nach einer Woche will man eigentlich alles hinschmeißen und Baseball komplett abschaffen. Florian, treffen die Red Sox in der World Series die Giants nach zwei Siegen in Folge?
Ja, natürlich. Also jetzt ist es, bei uns geht's jetzt nur noch bergauf. Ich habe keine Ahnung, wer gegen uns noch Runs scoren soll. Ach, guck, jetzt ist der Andreas einmal weg. Ich habe keine Ahnung, wer bei uns überhaupt noch uns schlagen soll, Runs scoren soll. Das waren zwei Shutouts hintereinander. Das heißt, ich bin auf dem Weg in die World Series mit den Giants, bin aber auch wie Axel komplett also, ich war nicht gut drauf nach den ersten Spielen, weil das ähnlich wie bei dir, Axel, dieses, da waren sloppy defensive Plays dabei. Laut Aussage von Tony Vitello gab es schon drei Clubhouse-Incidents in den first 10 Games. Also, es ist auch irgendwie so eine tiefere Unzufriedenheit im Team selber. Aber zwei Spiele hintereinander gewonnen und dir geht es gut, wie dem Herren am siebten Tag, als er sich ausgeruht hat. Also ja. Ehrlich, da gibt's nichts drüber, als zwei Spiele hintereinander zu gewinnen gegen ein starkes Team, die Phillies. Also ja, World Series ist jetzt auch auf jeden Fall Mindestziel.
Du musst dich entmuten, Axel.
Vielen Dank für den Hinweis. Ist eingeloggt.
World Series. Ja, World Series Giants gegen Red Sox ist eingeloggt. Wir wollen natürlich auch ein bisschen darüber sprechen, über den schwierigen Start, gerade auch von den Giants und den Red Sox, aber auch von den Toronto Blue Jays zum Beispiel und über den guten Start der New York Yankees und über eine Vertragsverlängerung. Aber wir wollen jetzt erstmal gerade darüber sprechen, dass ich schon weiß und wir jetzt alle drei schon wissen und wir es jetzt die Hörerinnen und Hörer teilen werden, wer die World Series in diesem Jahr gewinnt. Und ich glaube auch nicht, dass wirklich jeder drauf kommt, wer die World Series in diesem Jahr gewinnt.
Nein.
Das war dann schon, war dann auch schon für mich überraschend, als ich diese Saison komplett durchgespielt habe. Die World Series gewonnen haben nämlich die Arizona Diamondbacks. Und das ist etwas, wo ich dann sagen muss, okay, das hat mich dann doch sehr überrascht. Jetzt komme ich jetzt gerade nicht auf das, auf die Screenshots. Aber die Arizona Diamondbacks haben diese World Series gewonnen. Und das ist etwas, wo ich gedacht habe, wow, da haben wir, da habe ich nicht mit gerechnet. In den Championship Finals, sondern in den, nee, Entschuldigung, ich muss jetzt einmal gerade gucken.
National League Championship Series.
National League Championship Series haben die Diamondbacks gegen die Mets gewonnen.
Auch das ist etwas überraschend, aber ja.
Ja, und dann muss ich jetzt nochmal gerade gucken. Ja,
Die Dodgers haben dann verloren vorher in der Division Series gegen die Brewers, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau, gegen die Rangers haben die Diamondbacks gespielt in der World Series. Und dann die Diamondbacks haben wir in 6 Spielen gewonnen. Wir werden ein World Series Rematch von 2023 erleben, als damals die Rangers gegen die Diamondbacks gewonnen.
Und auch die Division Series, ne? Blue Jays, Yankees erwartet man beide. Mhm. Bei Rangers gegen Royals war ich schon etwas skeptisch, aber Mets gegen Diamondbacks, da habe ich dem Spiel nicht mehr vertraut. Brewers, Padres, okay, aber das heißt ja auch, die Dodgers sind in der Runde nicht dabei, sind in der Wildcard raus.
Ja, sind in der Wildcard raus, hatten auch große Probleme, sich zu qualifizieren für die Postseason, haben es erst im letzten Spiel geschafft und sind an den Giants vorbei tatsächlich. Die Giants sind im letzten Spiel ausgeschieden.
Wird auch so kommen jetzt in Realen, weil dem Baseball, also als du mir das geschrieben hast, waren die Giants auch schlecht drauf gerade. Hab ich gesagt, ich nehme sogar, dass wir bis zum Ende irgendwie mit den Dodgers mithalten können. Das nehme ich sofort, aber jetzt sind die Ziele wieder anders.
Aber es ist tatsächlich so, ich habe die Red Sox gespielt und hatte mit den Red Sox einen sehr, sehr schlechten Start, mit schlechtem Pitching, mit eiskalter Offensive, und dann irgendwann sind sie gut geworden und dann habe ich zwischendurch 10 Spiele am Stück gewonnen, ich habe einmal 8 Spiele am Stück gewonnen, und so hat man sich die Red Sox relativ sicher für die Playoffs qualifiziert, in der Wildcard-Serie dann 0-2 gegen die Yankees ausgeschieden. Das muss man dem Manager auch ankreiden, also mir, weil ich versäumt habe, Garrett Crochet so aufzustellen, dass er Spiel 1 pitchen kann von dieser Wildcard-Serie.
Also sowas.
Er wäre in Spiel...
Schlechtes Rotation-Management hat dafür... Ja. Andreas.
Er wäre in Spiel 3 eingesetzt worden.
Ja, aber jetzt überlege dir das mal bitte. Das würde in echt passieren, was hier los wäre.
Ja, aber auch völlig zu Recht möchte ich da mal...
Der hat im völlig belanglosen vorletzten Spiel hat er gespielt. Hat er gepitcht.
Ja, hervorragend, super.
Aber da habe ich ihn nach 5 Innings rausgenommen. Und dann,
Pitch Count.
Ja, genau. Ja? Da hat Ranger Suarez das erste Spiel gepitcht, dann Connelly Early das zweite, und beim dritten wäre Garrett Crochet dran gewesen.
Super.
Habe ich 4D-Schach gespielt.
Und verloren.
Und komplett verloren, ja.
Was ich halt spannend fand, als du die Saison so begleitet hast, es sind ja sogar ein paar Dinge, die wir in unserer Vorschau angesprochen haben, so rum. Da sind ja einige Dinge tatsächlich auch wahr geworden. Also die sehr starke National League East. Also da war der, ich glaube, kein Team war unter 500 am Ende.
Genau.
Ich krieg den Screenshot nicht auf. Mhm. Also das schon mal als ein Thema. Dass die Dodgers eine schwierige Regular Season haben, ist da mit aufgezählt worden. Sieht im Moment noch nicht danach aus, aber wie gesagt.
Die Diamondbacks hatten zur Trade Deadline Fire Sale, haben unter anderem Zach Gallen getradet und sind dann World Series Sieger geworden. Ist auch nicht so schlecht. Ja. Die Gold Glover sind am Ende unter anderem Max Fried geworden von den New York Yankees. Marcelo Meyer auf der Third Base von den Red Sox. Bobby Witt Jr. natürlich bei den Kansas City Royals. MVPs sind geworden Shohei Ohtani und Aaron Judge.
Ich glaube, die werden das dieses Jahr nicht.
Ja. Und John Schneider und Carlos Mendoza, glaube ich, heißt er, von den Mets sind Manager of the Year geworden. Auch Garrett Crochet und Nolan McLean von den Mets haben Cy Young gewonnen. Und das waren die Entscheidungen. Also die Diamondbacks
finde ich noch eine Überraschung, muss ich dabei sagen. Ja. Also er hat gut gepitcht bisher auch, also in seinem jetzigen Saison. Aber ja, es kann ja immer mal eine Überraschung geben. Und ich finde halt spannend, das hatten wir auch damals in der Folge, als wir mit dem Damen im Entwickler war es damals, glaube ich, ne, der das mitentwickelt hat, gesprochen haben, ist ja schon sehr lange her, wie realistisch teilweise der Dinge sind, dass eben Manager und Besitzer sich dieses Spiel nehmen, um Dinge zu simulieren. Und das, also deswegen gucke ich da auch mehr hin, als wenn jemand Fußballmanager, da gibt es ja auch genug, wer das spielt, weil da wird lustigerweise immer jeder Meister.
Aber es gibt nichts Frustrierendes als die Nachricht, wenn du gerade deinen Relief-Pitcher reingebracht hast. Du hast eine 3- oder 4-Run-Führung. Und dann klicke dann meistens auf Quick Half Inning, weil ich nicht jeden Batter Anfang oder Mitte des Spiels managen möchte. Dann klicke ich auf Quick Half Inning und dann kommt sofort der Screenshot oder das Pop-up: Your pitcher is getting shelled. Und dann hat er 4 Runs abgegeben, du hast die Führung abgegeben. Your pitcher has given up the lead. Das ist auch immer. Und dann möchte man hier auf alles draufhauen, was da, ja.
Und es ist ja wie ein Text-Adventure, oder? Da sind ja keine bewegten Bilder.
Doch. Die Grafik ist immer besser geworden. Und wie gesagt, wenn es so entscheidend wird, so 6., 7., 8., 9. Inning, dann mache ich hier wirklich at bat, um dann auch mal Intentional Walk rauszuholen oder zweite Base stehlen und so, wenn ich ein Base-Stealing habe, Pinch-Hitter einsetzen. Das ist schon ganz geil. Also, ja. Out of the Park nach wie vor mein Lieblingsspiel, was ich nach wie vor spiele, aber ich werde jetzt nicht die Saison 2027 managen, weil ich muss mich um mein altes Team noch kümmern, das inzwischen im Jahr 2045 ist und Alejandro Collazo hat gerade seine 7. MVP-Saison abgeschlossen und da muss ich jetzt weitermachen.
Dafür muss man
in welchem Jahr? 2045.
2045. Mhm. Wie oft hast du die World Series gewonnen?
Zweimal.
Aber da braucht man.
Ich war auch zweimal oder dreimal kurz vor der Entlassung. Ich habe einen Rebuild habe ich richtig durchgeführt, also durchgezogen von klein auf wieder. Da habe ich zum Beispiel auch Alejandro Collazo geholt, der wie gesagt 7-mal MVP war, der pro Jahr, jetzt ist er 33 oder 34, jetzt macht er nur noch 8 Wins Above Replacement, aber zwischendurch 12, 13 Runs Wins Above Replacement.
Ja, wir haben die Karriere ja mitbekommen.
Yeah. Die Frage in ist unserem, ja, ist er jetzt Chat. Schon geboren? Also müssen wir jetzt schon
scouten, das hoffe ich, oder? Das hoffe ich, weil so einen Spieler werdet ihr nicht nochmal erleben.
Also du gibst doch mal, auch wenn wir kein Geld dafür bekommen, aber du gibst doch mal eine klare Empfehlung, ja. Wenn jemand Lust auf Management hat, das Spiel zu spielen.
Out of the Park, es ist wirklich sehr, sehr mächtig und man kann unfassbar viel machen. Man kann ja auch die Minor League Teams managen und auch da gucken, wer soll promoted werden, wer soll demoted werden und so weiter. Ich nutze wahrscheinlich 15% von dem, was man machen kann.
Wow, und das ist ja schon, ne?
Ja.
Egal, was du machst halt. Ne?
Ja. Aber
das ist ja. Ja, ich habe da große Bewunderung für. Für mich ist das gar nichts. Das ist mir zu realistisch.
Ja.
Also für die. Da muss ich zu viel Arbeit reinstecken, weil ich sonst sauer wäre, ja. Weißt du? Ja. Wenn ich dann sage, boah, hättest du das noch gemacht, dann wäre das vielleicht besser gewesen. Und dann habe ich die Zeit nicht dafür und nicht die Muße. Und dann bin ich sauer, weil die Red Sox mit 41 Siegen die schlechteste Saison ihrer Geschichte hingelegt haben, weil ich zu doof
bin. Oder wenn dein Relief-Pitcher auf einmal Gott findet und sagt, er geht in ein Kloster, der in den letzten 3 Jahren jeweils ein 2er ERA hatte. Passiert auch, ja. Okay. Habe ich auch schon gehabt.
Das ist so ein random Event.
Das ist wie bei Anstoß 3, wenn dein Mittelfeldspieler, dein Star-Mittelfeldspieler ausfällt, beziehungsweise nicht so gut spielt, weil er seine Freundin beleidigt hat mit du hast eine Haut wie ein 17-jähriger Pfirsich.
Nochmal wieder zurück auf das Spiel selber. Staffel 8, Episode 13. Haben wir den Gründer und damaligen Chef von Out of the Park hier im Podcast zu Gast gehabt. Ich werde die Sendung verlinken. Alle, die sonst bei Apple Podcast oder Spotify hören, Season 8, Episode 13 suchen, da ist die Out of the Park Sendung.
Ja, während Axel sich noch ein bisschen sammeln muss, können wir jetzt... Ich suchte den Screenshot raus von Anstoß 3.
Ihr könnt es ja zum Glück nicht sehen, aber Axel stirbt gerade vor Mikrofon. Soll ich das als Kachel nehmen? Die Haut eines 17-jährigen Firmen.
Ja.
Ja, aber ansonsten, ich wage mich immer noch nicht dran an Out of the Park, weil ich glaube, da muss man auch Zeit für haben.
Ja, muss man auch. Ich als Saisonarbeiter hab die natürlich.
Ja, muss mal gucken. Weil ich suche immer noch nach einem Computerspiel, was ich immer so nebenbei spielen kann. Mal gucken.
Du bist ja immer noch nicht, bist ja immer noch nicht der Reuen weg.
Gut, wollen wir weitermachen, Andreas?
So, wir müssen den.
Das war so eine Situation, da wärst du halt in der Schule der Klasse verwiesen worden, weil du einfach überhaupt keine Chance hast, dich zu sammeln. Ja. Und
ich hatte das mal
bei Kartoffelpüree.
Ich bin wieder da. Da bin ich in der Schule, hat ein Kumpel, ich habe dir den Witz erzählt mit dem, ne, wie das Reh mit Vornamen heißt, Kartoffelpü. Und der hat sich nicht wieder einbekommen. Der musste verwiesen werden des Klassenraumes und kam wieder rein, guckte mich an, sagte Kartoffelpü und ging wieder raus, weil er so gelacht hat, dass er nicht mehr sich zusammenbekommt.
Ja, es waren andere Zeiten. Simple Minds, Simple Pleasures. Es waren andere
Zeiten tatsächlich, ja.
So.
Man hatte ja nicht viel nach dem Krieg.
Wir wollten eigentlich rübergehen Richtung des MLB-Geschehens. Also wie gesagt, Arizona Diamondbacks, könnt ihr alles euer Geld draufsetzen. Die werden dieses Jahr die World Series gewinnen. Lasst uns jetzt mal gerade über die schlechten Starts sprechen, der Teams, die jetzt im Moment im Keller sind. Ich habe gestern die Toronto Blue Jays kommentiert im Spiel gegen die Los Angeles Dodgers. Da haben sie mit 4-3 gewonnen. Das erste Mal, dass sie im April gewonnen haben. Und das ist eine Geschichte, wo man sagen muss, die haben einen richtig schlechten Start jetzt erlebt. Vladimir Guerrero Jr. hätte sich beinahe gestern noch mit Teoscar Hernandez gebalgt. Das habe ich während des Spiels gedacht, das wäre so ein bisschen playful gewesen, beziehungsweise das wäre locker gewesen. Aber der Druck war schon groß bei den Toronto Blue Jays. Und bei den Blue Jays fällt auf, die Offensive eisekalt. Es ist wirklich so, dass die Offensive überhaupt nichts an den Start bringt. Plus, es gibt einige Verletzungssorgen bei den Blue Jays, unter anderem Cody Ponce, der die komplette Saison mit einem Kreuzbandriss ausfallen wird. José Berríos ist nicht dabei. Florian, wie gefährlich ist so ein Start für ein Team, das eigentlich die World Series in diesem Jahr gewinnen will?
Ja, wir sagen ja immer, es gibt ja häufig diesen World Series Hangover beim Gewinner der World Series. Mhm. Das ist aber beim Verlierer der World Series, ist das, finde ich dann schon wieder bemerkenswert, weil eben du ja mit einem sehr großen Ego auch in diese Saison gestartet bist, ne? Dein Besitzer hat dir erlaubt, noch weitere Spieler zu verpflichten. Du hast dich ja in der Offseason wirklich gut verstärkt mit guten Leuten und dann kommt das so, geht so ein Stotterstart und auch da, wir müssen die jetzt nicht aus den Playoffs rausreden, das ist mir schon klar. Aber natürlich macht das mit dem Team etwas und das sieht man eben an der kurzen Lunte, die dann zum Beispiel Vlad in dem Spiel hatte. Das passiert.
Oder auch John Schneider im Spiel vorher. John
Schneider schon mal injected worden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Saison überhaupt passiert ist. Wegen eines Borgs nochmal. Also nicht, weil irgendwas Schlimmes war, sondern Kevin Gausman war es, glaube ich. Der hat einen Borg gegen sich bekommen und da ist John Schneider komplett ausgerastet. Also die Lunte ist da schon recht kurz. Aber auch da Beruhigung an alle Blue Jays-Fans, das wird sich ja nochmal ändern.
Ich glaube auch, dass sich das ändern wird. Kazuma Okamoto strikt nach wie vor ein bisschen häufig aus, bei 46 At-Bats, 20 Strikeouts. Aber ansonsten, wenn man sich das anguckt, Vladimir Guerrero Jr. ist jetzt auf Kurs, aber hat auch erst einen Homerun geschlagen. Dalton Varsho noch gar keinen, auf den setzt man eigentlich auch in der Offensive. Wenn George Springer im Moment nicht auf Base kommt, ist da eigentlich auch ist er eigentlich kein Faktor für dieses Spiel als DH. Also die Offensive lahmt sehr. Dazu ist Alejandro Kirk jetzt auch noch ausgefallen, hat sich den Daumen gebrochen.
Das war nicht unterschätzen, ne?
Nee.
Also der geht ja ein bisschen unter. Wir sind totale Fanboys, aber es geht ein bisschen unter. Der ist super wichtig auch fürs Pitching der Blue Jays.
Ja, absolut. Und der fehlt tatsächlich sehr in der Offensive der Blue Jays. Brandon Valenzuela, der jetzt zweiter Catcher hinter Tyler Heinemann ist, muss den Job so ein bisschen on the fly lernen und das ist, das fällt ihm noch relativ schwer, auch wenn er gestern ein sehr gutes At-Bat hatte in seinem, als er eingesetzt worden ist für Tyler Heinemann. Tyler Heinemann kam zwischendurch für einen Pinch-Runner raus, aber die Offensive lahmt und dazu gibt es dann einige wirkliche Verletzungssorgen, die Blue Jays haben. Ich habe gesagt, José Berríos fällt aus, Cody Ponce fällt bis zum Ende der Saison aus. Jeff Hoffman hat schon zwei Save Opportunities verstreichen lassen. Max Scherzer hat wohl auch Verletzungsprobleme. Dylan Cease und Kevin Gausman, auf denen lastet im Moment, Axel, so ein bisschen das ganze Pitching der Blue Jays.
Ja, Savage auch in der Verletzung noch. Ja, ist schon so. Also das sind tatsächlich frühe Verletzungen, die halt vor allen Dingen den Pitching-Staff schwächen. Und wie gesagt, wir haben Anfang April. Mhm. Ne? Es ist noch keine Zeit, irgendwie Panik zu schieben. Aber wir haben es schon ein paar Mal gesagt, du kannst die World Series nicht im April gewinnen, aber du kannst sie verlieren. Und es kann für die Toronto Blue Jays tatsächlich in den nächsten Wochen nur darum gehen, Stabilisierung irgendwie einzufordern, zu gucken, dass sie halt nicht mehr diese wahnsinnigen Spiele abgeben, wie zum Beispiel gegen die Dodgers, wo sie dann im Pitching komplett zusammengebrochen sind, während sie offensiv nichts auf die Kette bekommen haben, sondern dass sie halt versuchen halt ihre Offensive zu stabilisieren, ihr Pitching zu stabilisieren und das auf, ja, ich sag mal, nachhaltige Art und Weise, dass da nicht noch mehr Verletzungen bei rumkommen. Ich bin gespannt, ob wir schon die ersten Top-Talente vielleicht früh hochgezogen bekommen. Ob das eine Möglichkeit ist, um da ein bisschen Entlastung gerade ins Relief-Pitching zu bringen. Ich würde jetzt in den nächsten 2 Wochen noch nicht damit rechnen, aber dann müsste man halt mal gucken. So eine Serie wie gegen die White Sox darf dir ja halt nicht passieren. Ja,
eben, ne? Also du.
Ne? Also so eine Serie, wo du halt in 3 Spielen komplett, wie hast du es gesagt, kalt bist und komplett einfach nicht anwesend bist, das darf dir halt eigentlich nicht passieren als Top-Contender in der American League.
Ja, und der Start war ja, wie du auch gesagt hast, der Start war ja auch jetzt nicht gegen die Top-Teams in der American League East oder sowas, sondern du hattest die White Sox und die Rockies. Jetzt sind die Rockies ganz gut drauf gerade, aber trotzdem ist das ja etwas, wo du dann smooth in die Saison starten kannst. Und wie du es gesagt hast, es ist noch nichts verloren, aber es ist eben auffällig in dem Fall, dass eben Dinge noch nicht ganz rund sind und dass sich das noch zusammen alles zusammenrücken muss. Das wird auch passieren. Wie gesagt, das ist alles möglich, weil auch die Blue Jays sind weiterhin Favorit, die Division zu gewinnen. Nur eben, du musst immer hinterher. Du musst immer hinterher. Ne? Also du musst dir erstmal eine Serie hinlegen, dass du wieder bei 500 bist. Mhm. Alles möglich. Aber da musst du auf die gut gestarteten Yankees ja auch erstmal den Vorsprung wieder reinholen und so weiter und so weiter. Also es wird immer nicht leichter. Ne?
Nur kleine Side Note, der Start der Rockies erfüllt mein kleines Herz mit Freude. Sie spielen wirklich seriösen Baseball hier in den ersten 2 Wochen. Ja. Und das mag ich sehr gerne.
Ja.
Also, ne, Houston Astros gesweept. Also, das.
Erster Sweep seit 418 Jahren oder so.
Ja. Und sie haben jetzt einen Fanblock bei sich in Coors Field mit lauter nackten Männern. Also.
1, 2, 3 Oberkörper.
Aber das gab's schon vorher.
Ja?
Das gab's schon vorher. Das war, da gibt's schon Videos von, wo, keine Ahnung, Attendance irgendwie 3.750 waren irgendwann im Anfang September oder so und dann der erste Typ in diesen leeren Block gegangen ist, sich das Shirt ausgezogen hat und dann kam der zweite und dann kam der dritte und auf einmal standen da 500 Leute alle ohne Shirt und das ganze andere Stadion hat halt einfach nur noch dahin geguckt, was die da für eine Choreo machen. Also das ist anscheinend, es ist so eine Mile High Tradition.
Vielleicht.
Ja, und es ist ja irgendein Spieler der Rockies hat gesagt, der kam, glaube ich, aus Tampa Bay, nee, aus Miami, kam jetzt in der Saison und hat gesagt, ja, gehen Sie mal hier durch die Stadt. Geh doch mal durch Denver. Da hat jeder ein Rockies-Trikot an. Mhm. Die sind alle total bekloppt hier. Wenn du in Miami rumläufst, da ist nichts. Also die Fans waren ja schon immer da. Und wenn jetzt eben ein bisschen relevanter Baseball dabei auch noch rumkommt, freut es einem ja umso mehr.
Ja. Also die.
Da siehst du mal, was Cannabis-Legalisierung alles
so sieht's nämlich aus.
Der erste Start. Ne? Ja.
Ja.
Also die Rockies mit einem guten Start, die Toronto Blue Jays mit einem schlechten Start und jetzt müssen wir auch über die beiden anderen Sorgenkinder sprechen, obwohl sie 2 Siege hintereinander gefeiert haben. Florian, was ist bei den Giants los? Da scheint es nämlich tatsächlich insgesamt jetzt schon nach 12 Spielen Dysfunktionalitäten im Clubhouse zu geben und das ist kein gutes Zeichen.
Nein, und es wird ja jetzt auch, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, es wird alles unter diesem Mikroskop angeguckt, also nicht mal mehr unter der Lupe, sondern es wird jetzt noch tiefer bei jeder Aktion geguckt, was denn Tony Vitello jetzt wieder gemacht hat, ob er dies gemacht hat, ob er jenes gemacht hat. Er ist ein unfassbar teurer Trainer, das muss man sagen. Also es ist teuer gewesen, ihn zu verpflichten. Und natürlich steht er dann unter besonderer Beobachtung. Und es gab jetzt die ersten Reports, dass es 3 Clubhouse-Inzidenz schon gab in den ersten 10 Spielen. Unter anderem ja dieses Catch the Effing Ball von Matt Chapman zu Casey Schmidt.
Ja.
Unter anderem, also es ist noch mehr, die anderen stehen hier nicht dabei, die standen da nicht dabei, was noch los war. Aber das zeigt, dass man insgesamt mit allem und vielem unzufrieden ist. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass eben gerade der Blick so fokussiert ist und auch zu Recht fokussiert ist. Die Giants geben so viel Geld aus wie die letzten Jahre nicht mehr. Ich glaube, selbst wenn man das vergleicht zu den Championship-Jahren, ist der Kader, keine Ahnung, 1,5 mal so teurer wie da, wenn man das alles hochrechnet. Sie geben also viel Geld aus. Sie haben Topstars in ihren Reihen, die nach allem schwingen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ich weiß nicht, wie ihr Rafi Devers ertragen habt, wenn er keinen Homerun geschlagen hat. Ich ertrage diesen Menschen nicht, weil er nach allem schwingt.
Er sieht so süß aus.
Ich ertrage diesen Menschen nicht.
Wenn er nach allem schwingt, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist, außer Eichhörnchen, weil die zu schnell sind. Wenn er dann den Homerun schlägt, ist er der süßeste, tollste Mensch auf dem Planeten. Da bin ich bei euch. Wenn er ein ganz easy, locker Player 1 macht, also wirklich smooth und sicher.
Hat er schon First Base gespielt?
Ja, er hat schon. Er hat schon zweimal jetzt gegen die Phillies. Wenn er dann aber so sloppy Plays macht, wenn es dann, dann werde ich wahnsinnig. Und ich glaube, das tut am meisten, ist das so das, was am meisten ärgert gerade, dass man das Gefühl hat, auch das, was Axel über die Red Sox gesagt hat, manchmal fehlt die Konzentriertheit, die Bälle zu Ende zu spielen, das Play sauber zu Ende zu spielen, der einfache Baseball. Das fehlt manchmal und da ärgert man sich, wenn man einen so teuren Kader hat. Und ich bin auch gespannt, weil also es gibt weitere Fehler. Also die Offensive ist schlecht. Wir haben die wenigsten Homeruns geschlagen bisher in der Saison. Wir sind vom WRC Plus sind, glaube ich, nur noch die Reds schlechter als die Giants. Also das ist im Moment noch nicht gut. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir am Ende 100 Spiele verlieren. Nein, das meine ich nicht. Aber es ist etwas unrund im Kader und da guckt man genau drauf.
Ich bin sehr gespannt, ob die Giants das hinbekommen, weil auch Buster Posey steht ja tatsächlich unter dem Brennglas dann als General Manager und er hat sich Tony Vitello geholt. Damit hat er sich durchaus auch angreifbar gemacht, jemanden direkt vom College zu holen, um ein Big League Team zu managen. Das ist eine Geschichte, die machst du, wenn du ganz, ganz großes Vertrauen dann auch im Hintergrund meiner Meinung nach hast und das ist jetzt kein Desperate Move hier irgendwie von Buster Posey. Er scheint sich seiner Sache sehr, sehr sicher zu sein. Da bin ich extrem gespannt. Also.
Ich bin vor allen Dingen auf das Outfield der Giants gespannt, ehrlich gesagt. Weil das war in den ersten.
Da kommt die Schärfe jetzt her.
Nee, das ist keine Schärfe. Das ist einfach nur, wow, so kannst du eigentlich nicht auftreten. Gerade offensiv ist ja das, was im Outfield passiert, ist ja eine Vollkatastrophe. Ja. Und wann wird Daniel Cusack den Everyday Catcher machen?
Ich hasse die. Warum müsst ihr die Giants bei? Ich sag nichts mehr. Das ist genau dieselbe Sache.
Ich stelle doch nur Fragen.
Okay, dann ich rege mich so unfassbar über diese Diskussion auf, also innerhalb der Giants, wenn nicht, dass ihr die Frage stellt. Die gleiche Situation hatten wir mit Joey Bart. Die genau gleiche Situation. Patrick Bailey hat vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren 5 gute At-Bats gehabt und er ist defensiv ein unfassbar guter Catcher. Er hatte 2 oder 3 gute At-Bats und alles schreit, jetzt muss der doch spielen. Jetzt ist doch, jetzt hast du doch. Und die Giants haben es getan. Hey, wenn du mit Daniel Cusack ein Catcher-Talent hast, das ist doch alles cool. Das ist doch gut. Aber du musst jetzt, lass doch deinen Standard-Catcher bitte spielen. Und wir wussten, dass er offensiv nicht gut drauf
ist. Ja, macht er ja auch.
Der ist ja in Ordnung. Aber es gibt ja genau diese Forderung. Wann spielt der Everyday? Wann ist derjenige?
Problem ist ja, dass das DH quasi durch Rafael Devers besetzt ist und dann das Daniel Cusack und Patrick Bailey nicht zusammen auf dem Feld stehen
können. Da gibt es ja Möglichkeiten. Du kannst ja Rafi Devers auch auf die 1 stellen.
Ja, und was machst du mit Casey Schmidt dann?
Ja, den nimmst du raus. Ganz schnell.
Der darf Popcorn verkaufen, Zuckerwatte verkaufen darf der.
Nee, das dürfte bei mir noch nicht mal. Wisst ihr übrigens, von wem wir Christian Koss bekommen haben?
Das ist so ein früherer Red Sox-Spieler, oder?
Ja, danke schön. Was ist denn das für ein Lauch? Was habt ihr denn da großgezogen in
bitte jetzt hier, Massachusetts? Bitte jetzt hier zurückhalten. Du hast schon Rafael Devers beleidigt, Christian Koss. Reicht jetzt.
Ja, also es ist tatsächlich, also so wie es sagt, im Moment ist diese Unsicherheit, dass da ein Team nicht sauber zusammengestellt wurde, etwas größer. Der Fokus auch darauf, aber wir haben es ja bei dir auch im Out of the Park gesehen und das meine ich jetzt nicht, um mich zu beruhigen. Die Saison hat halt noch genug Spiele und du kannst das ja auch alles richten. Und ich gucke mir das auch weiter an. Zwischenzeitlich habe ich mit meiner Frau schon besprochen, dass ich mir ein anderes Team suche übrigens. Ich war schon kurz davor, die Pittsburgh Pirates mir anzugucken.
Aber die sprechen wir gleich noch.
Sprechen wir auch gleich noch, warum. Ne? Und so weit war es auch schon hier. Also das ist alles dabei und es nervt mich, dass mich das schon wieder so packt nach blöden 11 Spielen. Es ist noch nichts passiert, Himmel, Herrgott.
Ernsthaft, ich habe Frust geschoben jetzt und deswegen kommen wir jetzt gleich auf die Red Sox. Aber es gibt nichts Schöneres, als sein Team die ganze Saison zu begleiten und 5 von 7 Tagen mindestens in der Woche zu wissen, da ist Red Sox Baseball und da ist Baseball und da wird jeden Tag Baseball gespielt und es gibt nichts Schöneres und es ist, insgesamt ist Baseball ein so fantastischer Sport und wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, dass er im Moment in einem so guten Licht dasteht, deswegen, ich bin ganz, ganz glücklich, dass wir jeden Tag Baseball haben. So, Axel, Alex Cora hat gesagt, we have to pitch. Ich glaube, damit ist so ein ganz kleines bisschen dann auch zum Ausdruck gebracht, woran es liegt im Moment gerade bei den Boston Red Sox. Ranger Suarez hat noch gar nicht in Boston Fuß gefasst, zum Beispiel.
Nee, tatsächlich. Ich kann mit dieser Aussage, we have to pitch, komplett mitgehen. Da waren tatsächlich Spiele dabei, wo du sagst, boah, das war mir zu wenig an Pitching. Ich möchte da noch nicht mal das komplette Starting-Pitching irgendwie jetzt in Schutt und Asche reden, sondern mir geht's, glaube ich, eher um das Relief-Pitching. Ich fand das Relief-Pitching in den Niederlagen, in den vielen, vielen Niederlagen, die wir ja jetzt schon gesehen haben, tatsächlich grenzwertig bis schlecht. Gerade in Setup-Position, 7., 8. Inning, haben wir viel zu viele Runs kassiert, die auch durch schlechtes Pitching zustande gekommen sind. Da waren Middle-Middle-Balls dabei, da waren Breaking-Balls dabei, die nicht getroffen haben. Da waren Fastballs dabei, die eigentlich nicht hätten kommen dürfen in der Situation. Wir dürfen das Fielding nicht außer Acht lassen, weil auch im Fielding gab es tatsächlich ein paar Probleme. Gerade Roman Anthony hat dafür gesorgt, dass man vielleicht ein bisschen abgekühlt ist, was diesen Hype angeht, um Roman Anthony. Aber letztlich werden die Bälle ins Spiel gebracht durchs Pitching. Und da war mir gerade im Relief-Pitching, waren mir da ja zu viele unkontrollierte Bälle dabei oder zu viel. Ich will nicht Fehler sagen, aber letztlich fällt mir kein anderes Wort dafür ein, wenn du halt ein langes At-Bat hast und dann bei 3-2, nachdem du vorher 3 Breaking Balls geworfen hast, denkst, okay, jetzt mache ich mal ein 95 Meilen Fastball Middle-Middle, dann ist das ein Fehler in meinen Augen und das war dann schon underwhelming.
Ja, ist es. Justin Slayton ist jetzt auf der Injury-List, eigentlich der Setup-Man für Aroldis Chapman. Greg Weissert hat in seinen ersten 5 Einsätzen 3 Homeruns abgegeben. Auch das ist etwas. Greg Weissert für Italien bei der World Baseball Classic wirklich fantastisch gepitcht, kommt nach Boston zurück und hat wirklich Probleme und das Pitching insgesamt hat noch nicht funktioniert. Ranger Suarez, Brian Bayo, Connolly Early haben keine guten Starts gehabt. Brian Bayos Start, der sah furchtbar aus, der letzte von ihm. Auch der letzte Start von Ranger Suarez sah furchtbar aus. Deswegen, die letzten beiden Spiele hat man gewonnen, unter anderem, weil Sonny Gray und Garrett Crochet gut in die Saison gefunden haben. Und gerade Sonny Gray, wirklich seine ersten beiden Starts waren hervorragend. Also wirklich gestern, wie er gepitcht hat, 6 1/3 Innings, das war wirklich ganz, ganz hervorragend. Und auch Garrett Crochet, auf den kann man sich ja inzwischen wirklich sehr, sehr verlassen. Bei Roman Anthony bin ich bei dir. Der Wurfarm sieht überhaupt nicht gut aus. Er spielt im Left Field und musste einen Wurf an Homeplate werfen. Und der Ball hat zum ersten Mal den Boden noch vor dem Dirt, vor dem Infield-Dirt berührt. Und das war wirklich, da habe ich gedacht, da muss irgendwas kaputt sein entweder. Oder er hat irgendwie den Wurf-Jips, dass er den Ball nicht richtig fielden kann. Das sah nicht gut aus.
Ja, der Wurf ging ja auch von der Richtung her 10 Meter an der Platte vorbei. Ja. Ne? Also der war...
So werfe ich, wenn ich auf Einkaufswagen werfe.
Ja. Aber wenn jetzt Roman Anthony Left Field so häufig spielt, woran liegt denn das? Weil eigentlich habt ihr doch im Outfield genug Spieler, die das auch können. Also, wo ihr auch wisst, dass sie es können, so rum.
Wir haben allerdings auch ein Überangebot. Ja. Also, es ist auch
wechseln quasi.
William Abreu ist noch da, der im Moment wirklich gut spielt, der einen guten Start in die Saison hatte. Masataka Yoshida hat tatsächlich gut getroffen in seinen ersten Einsätzen, sollte dann auch eingesetzt werden, wird dann als DH eingesetzt. Sollte jetzt vielleicht dann eher auf die Left-Field-Position rücken und dann Roman Anthony an die Age. Das Problem ist das Überangebot im Outfield und da muss man dann die Leute unterbringen und das gelingt Alex Cora im Moment noch nicht zu 100%. Wie gesagt, jetzt die letzten beiden Spiele waren jetzt 2 Siege, jetzt geht's nach St. Louis und dann nach Minnesota. Da sollte ein bisschen was passieren, da sollte man mindestens mit einem positiven Rekord wieder zurückkommen. Und,
also positiv herausheben von den Verpflichtungen Wilson Contreras, absoluter Topmann bei euch. Also,
ja, was ich mich gefragt hat, warum muss er da gegen, in der letzten Serie, warum muss er gegen die Brewers so ausrasten, aber er ist jetzt irgendwie 24 Mal getroffen worden von Brewers Pitchern in seiner Karriere.
Ja, 6 Mal von den Brewers. Hat ja dann auch gesagt, so das nächste Mal, gehe ich nicht zurück in den Dugout. Ja.
Also weil der kommt von den Cardinals, das heißt, die hatten genug Spiele gegen die Brewers und der wurde dort eben 6 Mal getroffen. Irgendwann hast du keine Lust mehr, weil dann ist es ja was Persönliches. Also dann hat es ja was mit dir als Person zu tun und nicht dir als Spieler, weil du bei St. Louis spielst, weil du hahaha bist. Und das, weil welchen Beef hätten die Brewers gegen die Red Sox haben können? Ich finde aber so insgesamt ist der sehr gut in die Saison gestartet und passt super. Beim Pitching habe ich auch eben überlegt, so huch, ne, weil du hast es angesprochen, Crochet und Gray nehme ich sofort. Tausche ich viel für ein, das ist ja fantastisch und dann wird's halt unfassbar dunkel gerade, ne?
Ja, genau. Momentan wird's unfassbar dunkel. Wie gesagt, jetzt geht's nach St. Louis und nach Minnesota und dann wollen wir mal gucken, ob dann nicht aus dem 4-8.
Ja, unfassbar dunkel. Komm, wir haben jetzt gerade 2 Spiele gegen die Brewers gewonnen. Die waren gut.
Ja. Wie gesagt, das Pitching nach Brochet und Gray, da ist es dunkel momentan. Und Brian Baio, ich gucke ja morgens die Spiele immer Relive und bei Brian Baios Start habe ich seine Pitching-Innings habe ich geskippt und bin auch nur die Betting-Innings. Das habe ich mir nicht angucken können.
Andreas hat dich aufgegeben.
Andreas hat ihn aufgegeben, ja. Ich war nie der allergrößte Brian Baio-Fan. Ich hoffe, er kriegt die Kurve. Das zu den Red Sox. Wir müssen aber auch zu Teams kommen, die einen guten Start gehabt haben. Und da dürfen wir dann auch sagen, dass die Yankees einen sehr, sehr guten Start in diese Saison erlebt haben. Und wenn man sich die Standings anguckt, dann sind sie im Moment bei 8-3. Haben gestern ein Spiel gegen die Athletics noch verloren. Aber insgesamt ist das ein sehr, sehr, sehr guter Start für die New York Yankees gewesen, die gar nicht so richtig viel gemacht haben in der Offseason, die auch Verletzungsprobleme haben. Aber Max Fried, ich bin großer Max Fried-Fan, pitcht hervorragend bislang. Und wen sie in der Offensive haben, das ist Ben Rice, der an First Base steht und der in seinen 33 At-Bats jetzt ein On-Base-Percentage von 500 hat. Wenn er das aufrechterhalten kann, dann ist Aaron Judge die MVP-Krone durchaus nicht ganz sicher in diesem Jahr.
Also bei den Yankees, muss ich sagen, hat mich die Serie bei den Mariners am meisten abgeholt. Weil die Mariners sind wahrscheinlich so mit das Top-Team in der American League noch. Und eine frühe Auswärtsserie, wo du dann schon Highlight-Spiele hast, die du dann gewinnst mit 2-1. Die letzten beiden Spiele waren schon stark von den Yankees. Da muss ich sagen, Kudos. Weil normalerweise würde ich es ja auf den Soft Schedule schieben,
dass die Yankees
so weit oben
stehen. Oder dass Rob Manfred irgendwie seine Finger im Spiel hat. Ja,
genau. Passt in dem Fall nicht ganz. Also die Serie in Seattle, das war schon gut. Und jetzt muss ich mal gucken. Weil ich habe es nicht auf. Wo ist er denn? Der Aaron. Da ist er. So, er ist auf Pace für ungefähr 300 Strikeouts. Okay.
Momentan hat er 14 Strikeouts und ist nicht der Führende. Das ist Jess Chisholm mit 15.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, aber ich finde, was man unfassbar herausheben soll, ist das Pitching der Yankees. Ne? Mhm. Also ich glaube, sie haben im Moment, Sarah Langs postet das immer, ich glaube, dass die wenigsten Runs zugelassen in einer Blablabla, ne, also in den ersten Spielen. Also sie lassen unfassbar wenig zu. Das ist überraschend, aber dann auch beide, ne? Also der die ERA vom Starting Pitching der Yankees ist gerade bei 2,14 und der vom Relief Pitching ist bei 2,77. Also beide unter 3 und das ist schon beeindruckend gut für diese frühe Form, also für die frühe für diese Frühform. Und ich, also jetzt muss man ja bisher sagen, diese Strategie zu, wir holen uns nichts Neues dazu, die geht bisher ja sehr gut auf. Ne? Mhm. Das ist nichts gewesen, dass da jetzt ein Rückschritt zu sehen ist. Und sie zeigen sehr gute Frühform, ja.
Cody Bellinger ist gut in Form offensiv momentan. Und dieses eine große Loch nach Aaron Judge, das war immer Giancarlo Stanton in den letzten Jahren. Wenn Giancarlo Stanton seine Form aus den ersten 12 Spielen aufrechterhalten kann, dann sind die New York Yankees für mich ganz, ganz klarer Titelcontender, weil er hat in seinen, er hat in seinen ersten 41 At-Bats dann Betting Average von 3,41 und das bekommst du von ihm nie. Und das wird sich auch nivellieren und das wird sich auch Richtung 2,80 oder 2,70 begeben. Aber selbst dann wird Giancarlo Stanton hinter Aaron Judge eine gewaltige Rolle spielen, weil dann kann man nicht mehr um Aaron Judge rumpitchen, wie man es in den letzten ein, zwei Jahren konnte. Und dann wirklich auf Giancarlo Stanton zu gehen. Der Mann, seinen maladen Körper muss er immer noch an die Platte bringen. Hat zwei Tennisarme, ist 57 Jahre alt und trotzdem haut er jetzt immer noch die keine Homeruns, aber er haut die RBI rein und hat nur 11 Strikeouts in 41 At-Bats. Auch das ist eine Geschichte, die deutlich größer war und deutlich höher war in den letzten Jahren. Und damit kann man dann auch neben dem guten Pitching, Cam Schlittler hatte jetzt einen schwächeren Start, aber die ersten beiden Starts waren hervorragend, kann man dann auch.
Es ist immer noch bei 1,6 oder so im ERA, ne? Ja. Also das ist.
Aber der ist ja auch vor allem auch erst neu dabei. Also
ja, der hat letztes Jahr.
Ja klar, aber seine erste volle Saison, ne? Also wenn ich das richtig. Ja.
Er hat letztes Jahr, glaube ich,
das dritte Wildcard-Spiel gegen die Red Sox gepitcht.
Ja, er hat. Warte, ich gucke.
0,08.
Er hatte 14 Spiele letztes Jahr, die er gespielt hat. Okay.
Ja, aber trotzdem.
Aber hier zum Line-Up wollte ich noch sagen. Wenn Giancarlo Stanton dann vielleicht mal einen Tag Pause braucht, dann setzt du halt Ben Rice dahin. Ne? Das ist auch jemanden, der im Moment richtig, richtig gut in der Offensive ist. Und ja, das stimmt schon. Im Moment passt es bei den Yankees ganz gut.
Ja, also die Yankees wirklich mit einem guten Start in diese Saison. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie ihr.
Dodgers sind auch recht gut gestartet und dieser Japaner. Dieser Japaner, ich weiß nicht den Namen, kennt ihr den?
Show hier gestern 6 Innings gepitcht, einen Run abgegeben.
Das gibt's doch alles nicht.
Ja.
Gut in die Saison gestartet, würde ich mal behaupten.
Andy Paris.
Andy Paris jetzt von den Dodgers.
Ja, was?
Hatte zwischendurch mehr RBI als Swings and Misses.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Paris. Ich spiele Centerfield. Mhm. Aha. Und ich schlage, was schlägt er? Warte. Ein 4,13er Average. Insgesamt die Dodgers mit massiver Offensive.
Ja.
12 Spiele, 75 Runs scored. Unter anderem waren da Spiele bei wie gegen die Nationals, wo sie hintereinander 10 und 13 Runs gescored haben. Dann das dritte Spiel nochmal 8 Runs, dann spielen sie 14 Runs bei den Blue Jays. Boah, die Offensive ist stark, 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 stark. Und dann geben sie halt auch einfach nicht so viele Runs ab. Ja. Ne?
Im Fangraphs Power Ranking ist der Backup-Catcher der Dodgers auf Platz 10 in den letzten 7 Tagen. Der Backup-Catcher. Dalton Rushing, noch nie gehört. Na, also so, ist jetzt niemand, wo du sagst, oh, den hatte ich bei mir in meinem Kader.
Ich möchte aber mir ein bisschen auf die Schulter klopfen, Andy Paris, der so stark in die Saison gekommen ist. Ich habe ihn gestern kommentiert, 4 Strikeouts, Golden Sombrero.
Ja, okay.
That's my work.
Es gibt Dinge, die kann man nicht
lernen. Nee, kann man auch nicht.
Habt ihr die Geschichte halt, Miguel, das ist Gott gegeben. Ja,
Miguel Rojas mitbekommen?
Miguel Rojas?
Dass die deutscher Spieler alle seine Initialen auf dem Cap hatten, weil er ein Spiel aufhatte, weil sein Vater verstorben war.
Genau, Miguel Rojas Senior. Das waren auch die Initialen seines Vaters.
Auch, ne, genau. Und das, das Team funktioniert. Also das ist nicht nur, dass sie die besten Spieler beisammen haben, sondern die sind auch füreinander da. Und das ist schon, obwohl Shohei Ohtani hat die erste F-Bombe gedroppt, ne, im Spiel. Das war ja auch, also er sehr, sehr, ein Pitch sehr inside und danach meinte er, F sagen zu müssen.
Was für ein Japaner bemerkenswert ist.
Ja. Und sie haben jetzt drei Starting-Pitcher hintereinander aus Japan eingesetzt. Mit Shohei, mit Loki Sasaki und mit Yoshinobu Yamamoto. Und auch das gab es zum ersten Mal in der MLB-Geschichte. Also die Dodgers, um die müssen wir uns jetzt erstmal überhaupt keine Sorgen machen. Die
Guardians finde ich noch bemerkenswert, den Start.
Oh, können wir gerade, bei den Guardians können wir gerade José Ramírez würdigen, da der die meisten Spiele eines Guardians-Spielers jetzt in der Geschichte absolviert hat. Jetzt mehr als Willie Mays Hayes. Und wie hieß der Pitcher damals aus Major League, der Alte, der dann abgelöst worden ist von.
Oh Gott.
Ja. Jedenfalls, José Ramírez, das ist die Feel-Good-Geschichte, finde ich, überhaupt im Baseball. José Ramírez wollte nirgendwo anders sein, der wollte immer in Cleveland bleiben. Dem wird ein Denkmal gebaut, nachdem er seine Karriere beendet haben wird. Ist immer noch der absolute Anker der Offensive der Guardians und ist jetzt der Führende in Spielen, in absolvierten Spielen als Guardians-Indians-Spieler. Und das ist eine...
Wem anderen außer ihm könnte man das denn sonst noch gönnen? Also... es gibt ja auch wenig aktive Spieler, die zum Beispiel die meistgespielten Spiele haben für den jeweiligen Verein. Das ist immer weniger, weil ja eben die Spieler auch nicht mehr so lange unterwegs sind, vielleicht wie früher und auch nicht immer spielen, viele Verletzungen haben. Aber das ist schon beeindruckend gut und er lässt ja auch, 11 Jahre ist er jetzt dabei, 11 Jahre Profi, ist 33, sieht aus wie 23, finde ich. Der spielt immer noch mit derselben Intensität wie in seinem Rookie-Jahr. Man kann es ihm nur gönnen.
Ja, ich wollte jetzt allerdings gerne auf ein anderes Team zu sprechen kommen, das in diesen ersten Wochen durchaus für positive Schlagzeilen gesorgt hat. Und das sind die Pittsburgh Pirates. Ja, sie stehen nur auf Platz 3 der National League Central, aber stehen bei 7 Siegen und 5 Niederlagen. Und wer hätte gedacht, dass die Chicago Cubs nach 12 Spielen, wie gesagt, small sample size, auf dem 5. Platz stehen, weil sogar die St. Louis Cardinals im Moment einen guten Start erlebt haben und auch die Cincinnati Reds gut aus den Startlöchern gekommen sind. Die Pittsburgh Pirates aber haben gestern bekannt gegeben, dass sie Connor Griffin, der bis zu dem Zeitpunkt keine 50 Innings Big League gespielt hat, einen 9-Jahres-Vertrag gegeben haben. $140 Millionen. Es können $150 Millionen werden über die nächsten 9 Jahre. Und das ist eine Geschichte, die mich tatsächlich sehr überrascht hat, weil die Pittsburgh Pirates in den letzten Jahren immer einem das Gefühl gegeben haben, sie wollen es einfach gar nicht. Sie haben ein schönes Stadion, sie bekommen ihre Zuschauer ins Stadion, aber der sportliche Erfolg ist eher sekundär. Bob Nutting, der Inhaber, hat jetzt gesagt, nee, er möchte den Erfolg haben. Und sie mussten was tun, weil sie mit Paul Skeens jemanden haben, der ein Generationentalent im Pitching ist, den zu unterstützen. Und mit Connor Griffin haben sie den Top-Prospect der MLB jetzt bis ins Jahr 2034 gebunden, haben ihm einen ordentlichen Signing-Bonus gegeben. Er wird jetzt im Laufe der Jahre, wird er immer mehr verdienen und dann in den letzten Jahren jeweils $27 Millionen. Und man hat ihm 3 Jahre der Free Agency abgekauft. Es ist eine kleine Wette auf die Zukunft, weil wir wissen nicht, wie Connor Griffin in den nächsten Jahren dann performen wird. Das sind alle langfristigen Verträge. Man erinnere sich an die Colorado Rockies und Chris Bryant. Aber Axel, man hat das Gefühl, dass die Pittsburgh Pirates so langsam Lust bekommen haben, ein konkurrenzfähiges Team aufzustellen.
Ja, genau, das ist es. Und ich mag den Move sehr. Ich finde es hervorragend, dass die Pirates diesen Mut aufgebracht haben, das zu machen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht in den letzten, ja, die, das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen abgewartet hat, kann, wie entwickelt es sich mit Paul Skeens? Ist das wirklich der Franchise-Player, um den wir ein Team aufbauen können, sollen, müssen? Und ich glaube, sie sind jetzt voll überzeugt und haben gesagt, jetzt ist die Zeit, um zu sagen, jetzt stellen wir ihm auch was zur Seite. Und ich, nach allem, was ich höre und lese, wird das in Pittsburgh auch sehr gutiert, dass man hier mal ein bisschen Mut zeigt und ein bisschen vielleicht auch an die Zukunft denkt und sagt, hey, wir können hier tatsächlich was relativ Großes schaffen. Weil, und das muss ich jetzt ganz kurz hier hier anbringen, habt ihr dieses übereinander liegende Pitching-Analyse von Paul Skeens im Spiel gegen die Padres gesehen? Was gegen die Padres? Ja, mit den wo er hintereinander Sinker, Sweeper, Slider, Four-Seam wirft in einer Sequenz. Und das geht dann von 83 Meilen über 96 Meilen über 94 Meilen über wieder 83 Meilen. Nicht in der Reihenfolge, die ich jetzt gerade gesagt habe, aber es waren halt diese unterschiedlichen. Und die Bälle sind bis 5 Meter vor der Homeplate, liegen die übereinander. Und gehen dann erst auseinander in vier verschiedene, in alle vier Ecken der Pitching Zone, der Strike Zone. Das ist unhittbar. Das ist einfach unhittbar. Und das ist halt bemerkenswert. Und ich meine, Paul Skeens, nachdem, hast du sein erstes Spiel kommentiert? Warst du, ne?
Sag ja, manche Dinge kann man nicht lernen.
Herzlichen Glückwunsch. Wo dann gesagt wurde, ah ja, war doch nichts. Ja. Und dann hat er sich gesagt, okay, aber wenn der Andreas dich kommentiert, kann ich ja auch richtig pitchen. Und das hat er dann gezeigt. Du liebe Güte, was für starke Starts jetzt in den letzten Spielen. Und ja, um dieses Gesamtbild zu verfestigen, ich mag den Move der Pirates und ich hoffe, dass es nicht der letzte war, sondern ich hoffe, dass sie tatsächlich diesen Mut jetzt auch behalten und sagen, wir können hier richtig was aufbauen und dann ist das ein aufregendes Team.
Florian und ich haben den ersten Start das erste Spiel von Connor Griffin gesehen.
Ja.
Und gleich in seinem ersten At-Bat hatte er ein RBI-Double und da ist natürlich Pittsburgh ein kleines bisschen auch ausgeflippt. Und die guten Nachrichten bei den Pirates waren in den letzten Jahren selten. Jeder Start von Paul Skeens, bis auf die, die ich kommentiert habe. Plus dann, wenn er gespielt hat, dass man hingehen konnte. Aber mit Connor Griffin hat man jetzt das hat sich wieder abgekühlt, er hat das 3 Hits in 18 At-Bats und trotzdem, das, was man gesehen hat, er ist letztes Jahr durch die Minor Leagues gerauscht, ist das eines absoluten Top-Profis und eines absoluten Top-Spielers. Und das ist eine Geschichte dazu, und das haben Florian und ich auch schon gesagt in der Vorschau, diesen Move, Brandon Lau zu holen, den gutiere ich nach wie vor sehr, weil das ist eine absolute Präsenz auf der Second Base, das ist eine absolute Clubhouse-Präsenz und der hat dann neben solchen Leuten wie Marcel Ozuna oder auch O'Neill Cruz, der furchtbare Outfield-Defense spielt, aber jetzt 4 Homeruns schon geschlagen hat in dieser Saison, hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass alle, ich habe das ein bisschen das Gefühl, dass alle im Clubhouse das Gefühl haben, okay, wir wollen ernsthaft mitspielen in dieser Saison. Und das finde ich.
Wir wollen nicht mehr rumdatteln, ne?
Genau.
Wir wollen nicht rumdatteln, sondern.
Aufbruchstimmung.
Ja. Ah, so nennt man das, genau.
Ja, wenn du die Verträge anguckst, also du hast weiterhin noch Brian Reynolds, der noch bis 2030 auch unter Vertrag steht. Das ist jetzt mit Connor Griffin der längste Vertrag.
Und der größte Vertrag,
der größte Vertrag für die Pirates jemals. Und wenn du Brian Reynolds jetzt nimmst, der wird ja die nächsten Jahre weiter seine Präsenz dort zur Verfügung stellen und auch gut sein. Aber du kannst darum ja was aufbauen. Du kannst junge Spieler hochziehen. Du kannst Veteranen verpflichten, die dir dann auf bestimmten Positionen helfen, wie Brandon Lau. Und so weiter. Du kannst ja jetzt wesentlich, weil du gesagt hast, ich möchte hier etwas tun, kannst du deinem besten, dem, einer der Pitching-Talente des Jahrhunderts, sagen, bleib bei uns. Und das ist wirklich sehr positiv und gut. Nicht eine der Überraschungen vielleicht bisher, weil sie da vom Rekord her noch nicht so gut sind, aber dass sie ernsthaften Baseball spielen, das finde ich halt sehr, sehr gut.
Paul Skeens hat 2 Spiele jetzt im April gespielt in Cincinnati und gegen San Diego, hat 2x einen Run kassiert und hat jetzt noch ein ERA von 5,25, weil dieser erste Start so komplett in die Buchse gegangen ist.
Ja, schlag dir nochmal auf die Schulter, Andreas.
Ich bin der Cooler. Das möchte ich hier nochmal festhalten.
Tatsächlich, wirklich.
Ja.
Das kann natürlich auch ein Geschäftsmodell sein, ne? Dass du halt Teams anschreibst und sagst, so, pass auf.
Was bietest du mir an? Ne?
Dass ich euren Starting Pitcher.
Ich habe am Samstag die Phillies gegen die Diamondbacks. Mal gucken, wer mehr bietet.
Ja.
Bryce Harper, gnade dir jetzt schon mal, Gott.
Say your prayer.
Wir müssen jetzt noch ein, zwei Dinge müssen wir jetzt noch anbringen. Axel muss raus.
Da muss ich mich leider verabschieden, weil ich habe leider Anschluss.
20 Sekunden zum Brawl Braves gegen Angels.
Nimm den Baseball nicht in die Hand.
Danke. Wenn er haust.
Tatsächlich. Haut euch aufs Maul von mir aus. Meistens ist es ja Geschubse.
Soler.
Da war's richtig. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du mit einem Baseball in deiner geschlossenen Faust ins Gesicht haust, dann machst du das mit Verletzungsabsicht. Und das möchte ich nicht. Ja. Das ist mir dann zu drüber und das ist hinterfotzig.
Ja, finde ich auch.
Dort gehört sich.
Beide sind für 7 Spiele eigentlich gesperrt worden. Für 5 Spiele ist jetzt der Pitcher gesperrt worden, weil es gab Einspruch. Jetzt darf er seinen nächsten Start wieder ganz normal machen. Also für ihn gab es quasi gar keine Sperre. Das finde ich auch nicht gut. Ja. Axel, okay, vielen Dank.
Liebe Hörer.
Florian und ich werden jetzt noch Kate Horton abfrühstücken und dann auf die Deutsche Baseballliga hinweisen.
Ja, geht in die Ballparks.
So sieht's nämlich aus.
In Deutschland.
Macht's gut,
bis nächste Woche. Tschüss.
Florian, Kate Horton ist verletzt und die Chicago Cubs haben tatsächlich ein kleines Problem.
Ja, das sah nicht gut aus. Als er da rausgenommen wurde, war es ja erstmal nur, es ist alles nicht so schlimm. Und dann kam die Diagnose, dass es Season-Ending-Injury ist. Und das ist tatsächlich ein Downer gerade für ein Team, was ja auch sehr viel gemacht hat in der Offseason, sich aufgestellt hat, um die National League Central zu dominieren. Und das sieht gerade doof dann aus, wenn dann einer deiner besten Pitcher oder einer deiner Stützen ausfallen. Dafür muss man sagen, Edward Cabrera sehr gut integriert in die Rotation. Das ist dann eine positive Nachricht dabei. Auch ansonsten, es gab ja nicht nur die Verletzungen, sondern ja auch die Extensions in dieser Woche. Also wir hatten ja nicht nur Connor Griffin, der einen neuen Vertrag bekommen hat, sondern ich sag mal quasi alle im Club das ist wie bei Oprah damals, du kriegst einen neuen Vertrag. Aber nichtsdestotrotz, diese Kate Horton-Verletzung ist wirklich nicht schön für die Cubs und ich bin sehr gespannt, wie darauf jetzt reagiert wird, weil du musst ja einen weiteren Starting-Pitcher über die Saison hinweg dann versuchen zu integrieren und da bin ich gespannt, wie sie reagieren werden.
Matthew Boyd fällt auch im Moment aus, Opening Day Starter, mit einer Bizepsverletzung zusammen mit Kate Horton. Und das Problem ist, Leute wie Shota Imanaga müssen jetzt in die Bresche springen. 2025 kein gutes Jahr für Imanaga. Und wer kommt jetzt dann tatsächlich nach oben und wer wird diese Innings übernehmen? Kommt Justin Steele zurück? Justin Steele soll in der ersten Hälfte dieser Saison wieder zurückkommen. Justin Steele, so heißt kein Baseballspieler, so heißt ein Bassist einer Metalband übrigens.
Ja, genau, stimmt. Aber bei Justin Steele ist ja genau das Problem. Du kannst ihn ja jetzt nicht vorziehen, weil du ihn brauchst, sondern er muss vollständig gesund werden. Und die Gefahr hast du dann eben, dass er auch übereifrig sagt, ich möchte gerne dem Team helfen. Das ist eine große Gefahr. Also, das ist eine wirklich große Gefahr. Und ich weiß halt noch nicht, wie deine deine Starting Pitching Prospects jetzt schon drauf sind. Ne? Also sie haben ja ein bisschen was. Auch natürlich hat jedes Team Starting Pitcher in seiner Farm. Aber du weißt ja nicht, wenn du in der National League Central mithalten willst. Und das sieht man ja jetzt. Ja, du stehst mit einem positiven, mit einem 500er Ball stehst du auf Platz 5 in dieser League, in der Division bisher. Auch das, ich weiß, rüttelt sich noch alles zurecht. Aber wir haben auch gesagt, dass die Central eine Division ist, die wird umkämpft sein. Und da darfst du dir keine Schwächephasen leisten. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Cubs da denn im Endeffekt reagieren werden.
Ja. Wir werden es sehen und wir werden es natürlich beobachten. Im Moment Platz 5 mit 6 und 6. Trotzdem 6 und 6 nimmt man eigentlich erstmal zum
auch da gibt es natürlich hier im Haushalt sehr viel Ärger, weil, ne, wie du, da werden dann Innings weggeskippt und da wird einfach gar nicht mehr hingeguckt, weil, ach, wir verlieren. Ne, so, klar, alles gut. Und das gehört auch dazu. Das ist eben eine lange Saison. Aber solche Verletzungen, die bringen einen dann doch schon aus dem Rhythmus. Und ich hoffe, dass da die Angestellten im Club da die richtigen Entscheidungen jetzt treffen, denn es könnte eine der Saisons werden oder es könnte so sein, dass diese Saison eine der Startschuss für eine Dynastie-ähnliche Mannschaft ist. Dadurch, dass sie eben viele Spieler länger verpflichtet haben, heißt es ja auch, wir bleiben beisammen. Wir trennen uns nicht sofort, also bis auf Happ und Suzuki sind ja alle wichtigen Spieler länger verpflichtet. PCA, Nico Hörner, Alex Bregman, Dansby Swanson, das sind alles Spieler, die lange dabei sind. Und da ist ja schon Geld jetzt verbraucht für die nächsten Jahre, dass du dann sinnvoll investieren musst und nicht in vielleicht mal Playoff-Runde. Ja. Und zu der Verpflichtung übrigens von Connor Griffin wollte ich vorhin noch sagen, ging es etwas unter. Ich hatte irgendwo gelesen, das ist wohl auch diese Verpflichtung auch im Hinblick auf einen drohenden Salary Cap. Weil natürlich werden Verträge, die jetzt geschlossen werden, da nicht sofort drauf gerechnet. Das muss allen klar sein. Die Dodgers werden jetzt nicht plötzlich Spieler entlassen müssen, weil sie über dem Salary Cap sind. Und das gilt ja für andere Teams genauso. Und es wird dann wahrscheinlich anteilig berechnet werden in den ersten Jahren und später kommt es dann voll mit auf Salary Cap. Und deswegen werden jetzt vermutlich auch in diesem Jahr mehr Verträge frühzeitig abgeschlossen, als wir das gewohnt sind. Bei Connor Griffin, glaube ich, ist aber auch das Signal, was wir gesagt haben.
Eine Geschichte haben wir noch, eine möchte ich ansprechen, von der weißt du noch nichts. Gab heute den Artikel, die besten Promotional Giveaways der MLB in dieser Saison. Und da gibt's einige wirklich sehr, sehr schöne. Die Toronto Blue Jays werden zum Beispiel am 25. Mai ein Born Ready Vladdy Bobblehead rausgeben. Und es gibt ja dieses ikonische Foto beim letzten Spiel der Montreal Expos, wo Vlad Guerrero Senior auf dem Feld steht und sein junger Sohn Vladdy Junior den Helm in die Höhe reckt und dort in die Menge grüßt. Und genau dieses Bobblehead, dieses Ding ist nachgestellt worden jetzt als Bobblehead. Am 25. Mai gibt's das bei den Blue Jays.
Das verpasse ich um ein paar Monate.
Ja. Die New York Yankees haben zum dritten Mal hintereinander ein Seinfeld Bobblehead, ich sehr, sehr schön finde. George Costanza Calzone Bobblehead Night am 27. August. Oh. I know that smell, Costanza is in the building. Yankees werden zu einer 96 erschienene Episode von Seinfeld werden sie Tribut zollen, in der George Costanza George M. Steinbrenner auf Auberginen-Calzone süchtig macht. Und das wird es am 27. August geben im Yankee Stadium. Die letzten beiden Bobbleheads, dieses Nap on the Desk und Batting Stance, waren sehr früh ausverkauft und erzielen Höchstpreise tatsächlich. Und mein Lieblings Giveaway in dieser Saison kommt von den New York Mets. Das ist am 29. Mai Bobby Valentine Disguise. Es gibt diese ikonische Szene, wo Bobby Valentine, damals Manager der Mets, ejected worden ist und dann mit einem falschen Schnurrbart und einer Sonnenbrille wieder ins Dugout zurückkam. Das wurde natürlich dann entdeckt, aber es ist eine der ikonischen Szenen der Mets-Geschichte. Und die werden ein Mustache and Hat Giveaway am 29. Mai haben in City Field. Und das ist mein Lieblings-Giveaway in diesem Jahr. Bobby Valentine wird hier nochmal gehuldigt am 29. Mai mit Mustache and Hat Giveaway.
Ja, was war hier noch? Ach, das, hast du das Angels Hockey Jersey gesehen?
Ja, und es gibt, die Houston Astros werden ein Fußballtrikot rausbringen.
Mit José Altuve?
Ja.
drauf, genau.
Zur WM, zum WM-Start, weil in Houston ja auch einige Spiele stattfinden werden.
Genau, was haben wir noch? Bardice Set bei den Brewers, das fand ich auch lustig. Schocken ist das Spiel, hat meine Frau sofort gesagt. Also ein Würfelspiel, was du in der Bar brauchst. Klar, für die Brewers ist das ja auch. Grateful Dead bei den Cardinals, das ist doch was für dich, ne? Ist das nicht so Heavy Metal? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung.
Nee, Grateful Dead ist jetzt nichts für mich.
Okay.
Ich bin hier der Nesthaken in dieser Runde.
Ach so, ja. Okay.
Ja, und es gibt von Shohei Ohtani Greatest Game Bobblehead am 10. April und 8. Juli einmal als Batter und einmal als Pitcher sein Spiel gegen die Milwaukee Brewers in der National League Championship Series, als er 3 Homeruns geschlagen hat und zeitgleich noch 6 Innings ohne Run gegen sich dann gepitcht hat. Und das wird dann nochmal in 2 Giveaways dann gebracht und die Giants haben Brandon Belt Aloha Shirt. Das wäre was für dich.
Das wäre tatsächlich was für mich, weil auch in den letzten Ballparks, und ich war in den Shops, von den Padres das Aloha Shirt, was sie so im Laden haben, das sieht schon ziemlich cool aus. Also das kann man schon gut tragen. Und dann sowas so noch mehr, ja klar, das passt. Ja, es ist auch da, das Wahnsinnige ist ja, die Schlangen, die dann vom Stadion sind. Ich weiß, ich war ja bei einem Bobblehead vom Maskottchen der Astros mal vom Stadion. Also das ist ja auch etwas, warum dann die Leute ins Stadion gehen. Also das funktioniert immer. Das ist wirklich super. Und wenn dann solche coolen Sachen wie, also da muss ja man ja sagen, diese Seinfeld-Yankees-Sachen sind einfach immer fantastisch. Da kannst du nie was falsch machen. Was haben wir? Roger Clemens Double 20K Bobblehead Night gibt's auch noch.
Die Twins haben einen Kirby Puckett Jersey Giveaway am 24. Juli und sie werden eine Pregame Happy Hour haben. $2 für ausgewähltes Essen und für Bier von Öffnung der Tore bis zum ersten Pitch. Also kannst du dich zum ersten Pitch einfach schon wieder nach Hause begeben, weil.
Aber ihr dürft aber nicht vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch nie in so einem Ballpark wart, das ist schlechter als ein Ikea-Hotdog, das Ding, ne? Da kriegst du nichts. Also deswegen, dass es überhaupt mal mehr als $1 kostet, diese Hotdog, ist sowieso eine Frechheit.
Ich habe damals $5 im Fenway Park bezahlt.
Ja, und Bier, $2 ist meistens dann das Local Light Bier. Das ist ja kein gutes Bier. Weil hier nochmal, um aufzuräumen, es gibt fantastisches Bier in den USA.
Ja,
gerade in den Ballparks ist wirklich fantastisch, aber das ist das nicht, ja.
Das, also zu den Giveaways, da hätte ich gerne auch Axel noch zugehört, weil der hat da auch immer distinguierte Meinungen dazu. Am Freitag startet die Deutsche Baseball-Liga in ihre Saison mit dem Eröffnungsspiel der Heidenheim-Heideköpfe gegen die Stuttgart Reds ab 18 Uhr in Heidenheim. Am Freitag um 19 Uhr werden dann die Mainz Athletics dann gegen die H-Disciples spielen und am Samstag wird es dann weitere Spiele geben. Hünstetten zum Beispiel spielt zu Hause gegen die Bonn Capitals, die Guggenberger Regensburg-Legionäre werden auf die Gauting Indians treffen, die zum ersten Mal in dieser Liga jetzt oder die ihr Debüt in der Liga geben. Die Untouchables Paderborn treffen am Samstag um 18 Uhr auf die Cologne Cardinals und so weiter und so fort. Baseball.de ist der Link, wo ihr über die Spiele informiert werdet und nicht nur über Spiele der ersten Liga oder der Bundesliga, sondern auch über die Spiele der zweiten Liga. Und da gibt es dann sehr, sehr viele Ballparks, in denen Baseball in dieser Saison gespielt wird. Ich werde in diesem Jahr zu den München Caribs gehen, weil das muss ich mir unbedingt mal angucken. Die spielen hier in der zweiten Liga. Und das werde ich mir auf jeden Fall von vor Ort angucken. Und wenn ihr in der Nähe eines Ballparks wohnt, wenn ihr in der Nähe eines Teams wohnt, das Baseball spielt, geht hin. Es ist im Sommer, gibt es kaum etwas Schöneres, als im Ballpark zu sitzen, einen Burger zu essen, ein Bier zu trinken und dazu dann Baseball zu gucken. Und
dieses Wochenende schaffe ich es leider nicht zum Ballpark der Steelers. Da haben wir leider andere Pläne. Das war sonst auch für uns, ist ja also Saisoneröffnung auch dort. Leider schaffen wir es nicht, sonst hätten wir es auch gemacht. Aber auch da, wenn ihr in Hamburg seid und die Steelers spielen zu Hause, sagt mal Bescheid, weil kann man sich bestimmt vor Ort treffen. Das macht unfassbar viel Spaß.
Ja. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Just Baseball. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Alle Informationen gibt es gleich dann noch in unserem fantastischen neuen Abspann. Plus, das muss ich noch erzählen, wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt mit einem Kaffee, den ihr uns ausgeben wollt, dann könnt ihr das tun. Per Steady ist das möglich. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play ball.